Buonasera e benvenuti al Kickoff Tag. Kiko, come stai?
Tutto bene, grazie. Tu?
Könntest du den ganzen Podcast wieder einmal machen?
Können schon, aber ich glaube, er kommt nicht gut aus, das sagt er ganz ehrlich.
Schade.
Aber auf Spanisch könnte ich.
Ja, ich weiss. Das
also ein Mix Spanisch-Italienisch würde gehen.
Wir könnten mal 50-50 könnten wir mal probieren.
Nein.
Wer würde zuerst fehlen?
Ich glaube, du.
Sicher?
Ja.
Sicher.
Weil ihr Italiener habt es schwieriger Spanisch lernen, wie wir Spanier Italienisch.
Aber ich habe das Diplom gemacht und Schule und Valencia-Aufenthalt.
Ja, ja, Valencia-Aufenthalt. Er hat sicher gelernt etwas.
Kennst du mich?
Ja, ja.
Ein seriöser?
Ja, ja,
sehr. Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Bro, alles gut. Gesund und fit, ja. Bei dir?
Alles
gut. Bist du stark gewesen?
Super. Streng?
In the life of Bindella.
Viel los. Gastro- und Einwelt ist spannend, aber es ist Herzbusiness. Aber ist gut.
Top. Cool.
Du hast Ferien vor dir?
Wow, Ferien ist übertrieben.
Ja. Es sind Ferien.
Was sind 4 Tage Pause? Es ist okay.
Geht's weg?
Geht ein bisschen weg, ja.
Ja.
Willst du wissen, wo?
Ja, sicher.
Also, Marokko, Marrakesch.
Marokko, Marrakesch.
Yes.
Das ist so ein bisschen Trend im Moment, he?
Ja, ja, doch, tatsächlich. Habe ich sehr viele Insta-Stories gesehen. Aber es ist, glaube ich, eine coole Destination. Also, ich glaube, Evelyn und ich können sich freuen.
Ein bisschen Inspiration holen für Wohnungseinrichtungen und so.
Nein, die ist gemacht. Aber vielleicht neue kleine Inputs.
Weiss. Details, ja, Accessoires. Genau. Sehe ich die schon noch im Fall, so ein bisschen in die arabische Richtung.
Wir werden jetzt sehen, ob wir einen Teppich mitnehmen.
Sehr gut.
Kick-off. Der neue Podcast mit dem Francisco Rodriguez und dem Sven Dalla Palma. Die beiden nehmen euch mit auf eine lustige, ehrliche und packende Reise. Viel Spass beim Einschalten und let's go.
Wir hocken nicht allein da, nicht das zweite,
yes.
Das dritte heute. Und es ist die zweite Frau, die bei uns zu Gast ist.
Richtig.
Es ist die erste Frau, die mit Fußball etwas zu tun hat.
Richtig.
Es ist keine aktive Fußballerin mehr.
Yes.
Sie ist Partnermanagerin vom FC Basel. Hat Fußballvergangenheit beim FC Basel selber, Junioren-Nationalteams.
Mhm.
Ich würde sagen, herzlich willkommen. Andrea Frey bei uns im Kickoff-Tag.
Hallo zusammen.
Alles gut bei dir?
Alles gut, ja, bis auf den Stau, aber ich bin mir gewohnt, wenn man auf Zürich reinfährt von Basel.
Der weite Weg von Basel auf dich genommen.
Ja.
Also ich glaube, vor dem Guber hat es wahrscheinlich am meisten gehabt.
Ja.
Oder? Wie immer. Der Gubrisch, ich muss noch etwas sagen, der Gubrisch, musst du dir vorstellen, ich wohne ja nicht weit weg vom Gubrisch und es sind so viele Jahre vergangen, seit ich zu Schettig, also gewohnt habe und es ist immer noch Baustelle. Das verstehe ich nicht. Also es sind wirklich mehr als 14 Jahre.
Ich glaube, die Leute haben sich daran gewöhnt, die brauchen das jetzt mittlerweile. Die Baustelle nicht mehr wegmachen.
Einfach Zeit im Auto mit einberechnen, den Weg, wenn du den Weg auf dich nimmst.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Richtig.
Man gewöhnt sich auch als Schau.
Ja.
Aber... Das ist ein anderes Thema. Wir reden über ganz andere Sachen. Das grosse Thema wird sicher Frauenfußball sein. Das grosse Thema wird Fußball generell sein. Wie es ist, mit Geschwistern aufzuwachsen, die sehr früh den Sprung zum Profi schaffen. Lass uns doch gerade mit dem Frauenfußball starten. Wie gut ist der Frauenfußball aus deiner Sicht in der Schweiz?
Also mittlerweile finde ich ihn sehr gut. Also wenn ich jetzt gerade zurückdenke, wo ich geshootet habe, angefangen habe, auch wie so ein bisschen die Reputation war in der Gesellschaft schon zu jetzt, ist enorm. Also es sind Welten dazwischen. Und wenn das über eine lange Zeit sich so weiterentwickelt, dann wird es eigentlich immer wie besser. Also ich finde es super im Moment, was ich sehe.
Du bist selber mal Rookie of the Year gewesen, hast auch U-Nationalteams gespielt, wie ich gesagt habe. Wie war es denn zu deiner Zeit? Oder wie hast du in Erinnerung, dass du jetzt sagst, es ist anders?
Ja, zum Beispiel gerade wenn du das mit dem Rookie ansprichst, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe jetzt in der Riesensaison gespielt, aber das ist die Auswahl, sage ich jetzt mal, ist begrenzt.
Ich will mir das ehrlich
sagen, ja. Also, du bist halt, das Gefälle innerhalb von einer Mannschaft, das Gefälle innerhalb von der Liga ist relativ gross gewesen. Also, klar habe ich jeden Tag an mir geschafft, nicht falsch verstehen, aber als ich zu den Juniorinnen gekommen bin, dazugestossen bin, dann habe ich für mich schon gewusst, okay, wenn jetzt nicht alles verkehrt läuft, dann schaffst du irgendwann den Sprung.
Mhm.
Und ich meine, bei den Männern, das kannst du nicht sagen, ist das überhaupt nicht so. Bei den Frauen jetzt mittlerweile ist es auch überhaupt nicht so. Mhm. Weil es einfach, du hast einen grösseren Konkurrenzkampf, es rückt alles näher zusammen. Ich habe irgendwann für mich gecheckt, okay, ich muss an meinen Defizit arbeiten, weil ich das will und weil ich mehr will aus mir rausholen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich zumindest, ich hätte den Sprung auch geschafft mit meinen Defiziten unbearbeitet.
Ja.
Dazumals noch. Mhm. Ja. Also zumindest mal den Sprung geschafft. Nachher weisst du ja nicht, was kommt. Also dann spielst du irgendwann schon nicht mehr.
Es ist anders wie den Männern schon immer gewesen, auch bei den Junioren. Gico, wie hast du es wahrgenommen?
Ja, es ist wirklich... es wird auch immer jünger, sage ich mal so. Und also es war schon streng gewesen. Also weißt, es ist nicht, ich sage immer so, es sind, glaube ich, weiß nicht, ich glaube, es hat mal eine Statistik gegeben und so, ich glaube, irgendwie 2 pro Jahrgang oder so etwas habe ich mal gelesen, schaffen den Sprung in den Profibereich, weißt. Und das ist schon krass, wenn du überlegst, weil du fängst an in der U12, sagen wir in einer Top-Ausbildungsmannschaft. Und dann weißt du genau, dass es eigentlich vielleicht nur 2 arbeiten, die dann wirklich Profi werden, weißt. Und ich sage schon, dass es ja schon nochmal etwas anderes ist, sich im Männerfußball durchzusetzen, weil es einfach immer wie mehr Talent gibt. Und
Und von diesen 2 sind ja wahrscheinlich auch noch vielleicht einer davon oder ein gewisser Prozentsatz dann aufs Ganze gerechnet, der nicht bei dem Verein Profi wird, der anfängt. Also, das kommt ja dann auch noch dazu, von diesen 2, sag ich mal, beim FC, wo bei den Junioren dann pro Jahrgang Profi werden, dort ist vielleicht dann auch, von 10 sind dann vielleicht auch 6 davon über einen Umweg genommen. Also, das ist schon nochmal verbreitet, wie jetzt bei uns, also bei den Frauen. Aber der Konkurrenzkampf hast du jetzt mittlerweile auch. Also, wenn ich jetzt gehe in die U19 und einen Match schaue, beispielsweise, klar hast du glücklicherweise, hast immer noch solche, die rausstechen, die gibt's immer. Aber die sind jetzt mittlerweile zum Teil vielleicht auch die es dann gar nicht packen, weil ihnen etwas anderes fehlt. Also es gleicht sich immer ein bisschen mehr an. Und früher hast du gesehen, okay, kannst shooten, ist gut, kommt rauf. Jetzt ganz überspitzt gesagt, so einfach ist es dann schon nicht. Aber das verändert sich schon auch, ja.
Du hast selber auch gespielt, bist sehr früh zurückgetreten. Es ist schon ein bisschen so, man kennt ja das Phänomen, man tritt im Frauenfußball tendenziell eher viel früher zurück, auch wegen Möglichkeiten, die man hat oder eben nicht hat. Du bist zurückgetreten vor 3,5 Jahren. Ist das richtig?
Ja, das kann etwas sein. Ich sage irgendwie immer vor 2 Jahren, aber das sage ich schon seit 4 Jahren. Also, ich weiss es gar nicht genau. Aber so um die Corona-Zeit herum ist es gesehen. Das ist neben auch so ein bisschen verlaufen halt, leider. Das habe ich so nicht wirklich das Ende gehabt, sondern es ist auf Corona gekommen und ich habe gewusst, ich höre im Sommer auf, aber dann, hast du nicht mehr wirklich trainiert und so.
Was ist der Punkt, wo du gesagt hast, ich wollte nicht mehr?
Hey, ich bin halt eben, wie du gesagt hast, relativ früh zum FCB. Ich habe relativ früh immer den Gedanken gehabt, ich will Profi werden. Und ich habe dann auch relativ früh, als ich aufgekommen bin, das erste Mal das pfeifische Drüsenfieber bekommen. Und dann bin ich eigentlich so ein bisschen in die Gedankenspirale reingekommen, hey, will ich das überhaupt? Ist das das, was ich will? Meistens braucht es ja, dass du, sag jetzt mal, im Großen und Ganzen Sachen überdenkst, braucht es ja meistens ein Ereignis. Oder es passiert etwas und dann denkst, Scheiße, ist das überhaupt das, was ich will? Oder wieso habe ich das gemacht? Vielleicht überlegst du ein bisschen zu viel. Das ist dann ein bisschen Auslegungssache. Aber ich habe dort schon wie für mich relativ früh erkannt, hey, eigentlich will ich gar nicht unbedingt ins Ausland und ich will gar nicht unbedingt nur Fußball spielen, weil ich bin mega froh, habe ich meine Freunde rundum seit dem Kindergarten. Ich bin mega froh, habe ich meine Eltern, mein Zuhause, wo einfach so ein bisschen, soll ich sagen, ich kann schon aus dem rausgehen und ich brauche das nicht generell, aber ich bin einfach froh gewesen, habe ich es? Es hat mir etwas gegeben. Ich bin froh gewesen, habe ich nebendran einen Austausch gehabt mit Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben von Fußball. Das war mir immer wichtig gewesen, also auch beim Arbeiten nachher. Beißt sich zwar ein bisschen, weil ich jetzt mache, gut, bei uns hat auch nicht alle Ahnung von Fußball. Aber das ist mir einfach immer wichtig, so ein bisschen die anderen Perspektiven, anderen Themen immer noch zu haben und können über Sachen und Blickwinkel, alles Mögliche zu schwätzen, wo einfach komplett weg ist von dieser Fußballbubble, wo du ja sicher auch kennst, wo halt schon, es ist mega schwierig, du musst wie aktiv dich bemühen, dass du nicht in dieser Bubble, ich sag's mal, gefangen bist. Und das ist mir halt immer mega wichtig gewesen. Und dann bin ich auch gerade so auf in dieser Schwellezeit gewesen, sage ich jetzt mal, wo du gewusst hast, okay, es wird immer wie professioneller, aber es ist noch nicht genug professionell gewesen, um wirklich davon zu leben. Also, ich habe wie gewusst, okay, wenn ich jetzt vielleicht noch 5, 6, 7 Jahre spiele, werde ich irgendwann mal davon leben können. Ob das beim FCB ist, ich weiss es nicht, im Ausland sicher, aber eben, da kommen wieder die anderen Thematiken dazu, die ich genannt habe. Und dann ist es so gewesen, dass ich mir beim Beruf eigentlich immer von Anfang an meinen Weg so aufgebaut habe, dass ich gewusst habe oder gehofft habe, sobald ich aufhöre shooten, wenn ich den Entscheid treffe, dann kann ich eigentlich direkt ins Berufsleben nicht nur einsteigen, sondern gerade weitergehen, den nächsten Schritt machen. Und so ist es dann auch gewesen. Also bei diesen Jahren auf Berlin arbeiten, also immer hin und her pendeln, weil ich halt das erste Mal in meinem Leben nicht gebunden war an irgendwelche Trainingszeiten. Also ich habe das erste Mal nicht mehr so um 4:15 sagen, hey, ich muss jetzt gehen, im Tramli noch ein Sandwich essen, damit du nachher um 6 Uhr, 4:30 auf dem Platz bist. Und dann habe ich das auch, ja, eigentlich mich wieder darauf vorbereitet. Also okay. Ich glaube, die Entscheidung habe ich irgendwie für mich innerlich schon mit 19, 20 wahrscheinlich getroffen. Ja. Aber klar, also geil, wenn dann irgendwelche Angebote so vom Ausland kommen, dann überlegst du immer wieder. Und dann denkst du immer, oh, es wäre doch cool. Und ja, dann ist es halt abwägen.
Sind Angebote aus dem Ausland?
Hey, ja, ich habe immer mal wieder etwas gehabt, aber es ist halt schlussendlich...
Was? Also was sind die Angebote gewesen?
Also zum Beispiel das, was ich mir überlegt habe, ist Alkmaar, habe ich mir überlegt, und Gent habe ich mir überlegt. Ich habe halt immer auch geschaut, so ehrlich bin ich, wie ist die Stadt? kann ich dort leben? Mir ist das halt mega wichtig gewesen. Und eben, ich bin so in den Fußball reingekommen, ich habe es einfach mega gern gemacht. Irgendwann gemerkt, oh, du bist richtig gut, dann gemerkt, du bist richtig ehrgeizig. Und dann aber irgendwann gemerkt, vielleicht bist du halt für das, was der Fußball abverlangt, doch nicht richtig gut, weil es gehört halt so viel mehr dazu, wo ich ganz ehrlich auch mega viel Defizit habe drin. Und ich gewusst habe, wenn es mir darum nicht gefällt, wenn ich noch immer zu lebe, wo ich ganz allein bin, wo ich nicht rausgehen kann, dann keine Chance, dann bin ich nach 4 Wochen wieder daheim heulend und sage, ich kann nicht mehr. Und darum sind mir die Sachen immer wichtig gewesen. Und dann zum Beispiel bei Alkmaar so gewesen, dort hätte ich nicht dürfen arbeiten nebendran. Das war für mich dann auch so ein Killer-Kriterium gewesen. Ja, es ist immer ein bisschen etwas gewesen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, habe ich auch immer ein Argument gesucht, um nicht zu gehen.
Okay. Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Das heisst, du hast wirklich selber für dich entschieden, du willst immer nebenbei arbeiten.
Ja.
Neben dem Fußball. Und das hast du deine ganze Karriere so gemacht?
Ja.
Krass. Bei uns ist es, also weißt du, in dieser Bubble, weißt du, wenn du in dieser Fußballer-Bubble drin bist, ist unvorstellbar, dass du nebenbei noch schaffst. Obwohl du eigentlich könntest.
Bei uns ist eigentlich umgegangen, so schnell wie möglich nicht mehr schaffen.
Ja.
Ehrlich?
Ja, klar. Jeder, der Profi wird oder am Anfang ist, der setzt sich wahrscheinlich das Ziel, hey, ich mache die Karriere und verdiene so viel Geld, dass ich.
Ja.
Nicht muss go schaffen, dann, irgendwann mal. Aber es ist eigentlich, für mich, habe ich irgendwann mit den Jahren gemerkt, ist eigentlich dumm. Weil, du hörst mit dem Fußball auf, bist Mitte 30, wenn alles gut kommt, dann fängt das Leben ja erst richtig an.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Aber es ist ja verständlich, weil, weißt, also es ist ja, ich finde es zum Beispiel nicht fair zu sagen, ja, dir macht euch die Gedanken nicht. Das ist ja dumm. Weil, du siehst halt, was macht der links und rechts nebendran. Und wenn die sich die Gedanken nicht machen, ja, dann ist es ja auch ein bisschen logisch. Also ich habe mir die Gedanken auch einfach müssen machen und darum habe ich mir sie gemacht. Das ist auch nicht fair, finde ich. Also es wäre ein bisschen überheblich zu sagen, ja, ich bin grausam früh verdammt weit gesehen und habe gewusst, was ich will, sondern ich habe schlichtweg auch gewusst, wahrscheinlich hast du keine andere Wahl. Und dann hast du dich früher noch mit so Sachen auseinandergesetzt und vielleicht haben mir dort auch die Parallelen halt zu meinem Bruder geholfen, wo ich gewusst habe, okay, dorthin komme ich nie. Also befasse mich noch mit etwas anderem. Bin aber schon auch immer vom Typ her ein bisschen anders gewesen. Also ich habe immer nebendran meine Hobbys müssen machen. Es war mir immer wichtig gewesen, den Ausgleich zu haben. Und darum, glaube ich, auch ist das relativ früh entstanden, das Bewusstsein, hey, ich habe sonstige Interessen, was mir wichtig ist, zu verfolgen. Und habe relativ früh auch gemerkt oder dürfen realisieren, was es für mich braucht, zum happy sein. Und dort hat so die persönliche Weiterentwicklung ist mir immer mega wichtig gewesen. Und darum habe ich mich halt mit diesen Sachen auch befasst. Aber eben, es ist, wie auch nicht ganz fair zu sagen, finde ich, die Fußballer sollten das mehr machen. Also, ohne, dass wir jetzt wollen, dir auszureden. Natürlich ist es sinnvoll.
Wenn
du in einer Bubble bist, wo du mit 15 einen Nike-Vertrag bekommst, mit 18 das erste Auto, was willst du erwarten von Jugendlichen? Also,
ja, klar. Das stimmt.
Und dann bist du als, ich hoffe, ich darf das sagen, bist du als Bub ja eh noch ein bisschen in dem Alter, vielleicht 1-2 Jahre hinter drei, sagen wir jetzt mal, oder, ja, einfach denkst du noch ein bisschen jünger und ein bisschen naiv, was ja auch zum Teil richtig cool ist. Aber auf diese Thematiken dann halt vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Was aber total okay ist. Also, das ist überhaupt nicht wertend.
Ja, 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 ja.
Nein, das ist mir gar ein bisschen böse angeschaut.
Nein, alles gut.
Was macht der Amix, wenn die Leute etwas sagen, was ihm nicht passt?
Nein,
Spass. Du hast deinen Bruder schon angesprochen, Andrea. Lass uns doch noch mal schnell über den grossen Alex Frey.
Reich ist schon klein, also gross ist schon ist knapp 1,80.
Aber du musst aufpassen, wir sind auch nicht gerade die Grössten, gell?
Aber ein riesen Stürmer.
Ein riesen Fußballer.
Ja, ein riesen Fußballer.
Wie war es gewesen, mit ihm aufzuwachsen? Wie viel bekommt man überhaupt mit, wenn ein Bruder so jung, so erfolgreich ist?
Wir haben einen mega grossen Altersunterschied, also 16 Jahre sind dazwischen. Und das hat ermöglicht, dass ich eigentlich relativ viel mitbekommen habe. Was zum einen, also das Schöne und das Nicht-Schöne, es hat es ja mit seinem Wesen, in seiner Karriere auch so Stellen gegeben, sag ich jetzt mal, die weniger schön gewesen sind. Aber dafür habe ich auch als Kind das Schöne mega dürfen geniessen und total intensiv dürfen erleben. Also Beispiel, ja, keine Ahnung, die grossen Turniere. Also 06 als Beispiel ist natürlich, das war so geil gewesen. Also du kannst als Kind, wirst einfach aus der Schule genommen, gehst da hin mit allen Freunden, Familie. Ja, es ist absolut nicht selbstverständlich, dass du so etwas erleben darfst. Und für mich sind aber wie diese Sachen präsenter gewesen, wenn ich ehrlich bin. Also, für mich ist nicht gewesen, ich habe nicht verstanden, was es heisst, Fußballprofi zu sein. Ich habe nicht verstanden, was auch tagtäglich, mit was er sich muss beschäftigen, befassen. Ja, halt eben, was es bedeutet. Ich habe nur die Match gesehen und ich habe nur das Tolle dürfen erleben, so in dem Sinn. Und das Nicht-Tolle, sage ich jetzt mal, hat auch ja oftmals noch nicht mit mir besprochen. Also, es ist ja nicht mit deinen 8-jährigen Schwestern sagen, wie schwierig das der Tag manchmal ist. Und, ja. Es hat dann natürlich gewisse Sachen gegeben, die du mitbekommst, logischerweise. Ja, aber, ich habe mehr so die Rahmenbedingungen mitbekommen oder die Erlebnis, das ist das, was mir geblieben ist. Und weniger, also, weißt, viele fragen ja auch, ja, wie ist es gewesen, eben der Vergleich mit ihm. Und das ist dann später gekommen. Aber ich glaube, das habe mehr ich mir gemacht.
Ja.
Und das ist auch ein Denken von mir generell. Also wenn ich mich zurückerinnere, habe ich schon manchmal auf dem Platz Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, ich spiele nicht gut. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, jetzt heisst es, die Schwester von Alex Frey ist nicht gut. Aber eigentlich war mir egal gewesen, ob man denkt, ich bin nicht gut, sondern die Schwester von Alex Frey ist nicht gut. Also ich habe gedacht, Scheiße, jetzt muss er sich noch schämen für mich. Und so Sachen sind dann dafür wieder Thematiken, die ich finde, bringen die relativ früh wieder weiter. Weil im Normalfall musst du dich nicht mit 15, 16 mit so Sachen auseinandersetzen. Aber darum kann ich eigentlich im Großen und Ganzen, bin ich mega froh, habe ich das Familiensetup so dürfen erleben.
Kiko, das ist ein spannender Punkt, finde ich, so die Druckmomente, wo Andrea mit dem Alex gehabt hat. Ist es bei dir ein bisschen ähnlich gewesen? Ich denke da an Transfer Wolfsburg. Weißt, wo du vielleicht gesagt hast, Scheiße, wenn es jetzt verkackt heisst, der Bruder vom Ricky Rodriguez, ist schlecht, oder? Weißt du,
was
ich meine?
Ja, ich weiss, wie du meinst. Nein, ich glaube, es ist mehr in den Medien aufgepusht worden, als es überhaupt ist, weil, also ich glaube, bei uns in der Familie herrscht immer so mega eine Bewunderung für das, was der andere macht. Und natürlich hat der Ricardo am meisten Erfolg, weißt du, von uns drei gehabt. Aber ich habe mich mit dem Erfolg, den er hatte, ich habe so viele Emotionen. Ich bin so ein emotionaler Mensch und ich habe mich immer mega gefreut für ihn. Ich habe nie daran gedacht, oh fuck, wenn ich jetzt schlecht spiele oder wenn ich den Transfer nicht kann rechtfertigen, dass ich jetzt irgendwie, dass er nachher muss das Gefühl hat, dass sein Name quasi, in Dreck gezogen wird, weißt du, was ich meine? Ja. Das habe ich nie gesehen. Ich habe immer für mich geschaut. Ich habe immer geschaut, was kann ich besser machen für meine Karriere, weil schlussendlich stehe ich auf dem Platz und nicht mein Bruder, weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich persönlich habe das nie gemacht und ich kann, glaube ich, auch von Roberto reden und Ricardo selber sowieso nicht, weißt du? Deswegen, also ich glaube, es ist mehr von den Medien aufgepusht worden, so dass der Vergleich, weißt du? Weil es ist ja blöd, wenn man mich vergleicht mit ihm, weil er hat erstens eine andere Position, ein anderes Alter, weißt, einen anderen Weg gehabt, also weißt, von dem her nie für mich ein Thema gewesen.
Aber ist schon lustig, oder? Von der Öffentlichkeit wird es gleich immer wahrgenommen, wie du auch gesagt hast, Andrea. Die Geschwisterten von den grossen Namen. Und plötzlich ist ein Druck gekommen. Klar, eben, du sagst, er ist nicht da, aber...
Also im Unterbewusstsein vielleicht schon, weißt du, weil das eben halt so aufgepusht wird von den Medien. Aber für mich, so rein, wenn ich so, ich kann nicht ins Spiel und sage, oh fuck, jetzt muss ich, weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Nein, das habe ich auch nicht gehabt. Und ich würde es nicht als Druck bezeichnen. ja, nein, es ist nicht Druck, also für mich ist es nicht Druck gewesen. Aber es ist noch spannend, so wie du es beschrieben hast, glaube ich auch, dass du wahrscheinlich vom Wesen generell ein bisschen anders bist. Weil du hast gesagt, eben, du gehst auf den Platz, du schaust an, was kann ich besser machen, schaust auf dich. Also so habe ich es jetzt verstanden, ja, so ist es rübergekommen. Und ich bin so gleich gegangen auf den Platz und denke, oh, hoffentlich findet mein Vater nachher, ich habe gut gespielt und hoffentlich, also weißt, ich bin wirklich, ich habe die Gedanken gehabt und hoffentlich kann ich der Mannschaft helfen und, aber das ist ein bisschen, ein Charakterzug.
Ja. Und rückblickend, was sagst du, würdest du es anders machen, wenn du könntest Zeit zurückdrehen? Also weißt du, würdest du mit einer anderen Einstellung ins Spiel gehen oder würdest,
ja, ich glaube, ich könnte viel lockerer damit umgehen, okay, wenn ich es nicht will, allen recht machen. Also, wenn ich einfach auf den Platz gehen könnte. Weil, ich glaube, ich bin mega ehrgeizig gewesen. Also, wäre ich wahrscheinlich auch nicht immer mit einer schlechten Leistung klarkommen, jetzt für mich selber. Aber ich glaube, es gibt ja schon eine gewisse Lockerheit, wenn du weißt, hey, du bist die Person, die es nachher beeinflusst und musst nicht nur links und rechts schauen. Ich glaube, das nimmt so ein bisschen die Lockerheit. Das ist auch bei mir dann ein bisschen passiert. Also, wenn ich zurückdenke, ganz am Anfang, als ich das noch nicht gecheckt habe ich einfach geshootet. Und irgendwann habe ich die Gedanken schon immer gehabt. Und das nimmt dir halt das Freie. Wenn du, wenn du immer dran denkst, was denken die anderen, ist ja überall so. Es ist ja nicht nur auf den Fußball bezogen. Es kannst du ja adaptieren aufs ganze Leben, ja, schlussendlich. Voll. Und das habe ich schon gehabt. Aber was bei uns auch war, also von der Familie aus ist nie Druck gemacht worden. Nie. Also, und schon gar nicht irgendwie ein Vergleich vom Alex zu mir. Das war überhaupt kein Thema gewesen. Und auch nicht, das habe ich auch nie gehabt, zum Alex und auch nicht zu mir. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss gut sein, weil der Alex gut ist. Oder das wird erwartet. Innerhalb von der Familie sowieso nicht, innerhalb vom Verein auch nicht. Wenn, dann eben sind es Stimmen von aussen gewesen, irgendwie, keine Ahnung, medial oder von Gegnerinnen. Das ist natürlich, das unterschätzt man noch im Fall. Das macht schon etwas mit einem 15-, 16-jährigen Mädchen, wenn dann plötzlich eine zu dir kommt und sagt, du bist ja gar nicht so gut, wie alle sagen, spielst doch nur wegen deinem Bruder. Das ist noch schwierig
schwierig, sicher.
Also eben, aber der Vorteil ist wieder, du lernst halt mit so Sachen umgehen. Aha. Also es ist zusätzlich zum Fußball, weil du eine Lebensschule ist, ist das gerade doppelt gewesen. Aber ja, das sind so die Situationen gewesen. Aber Druck jetzt wirklich, ja, also ich meine, ich habe geshootet. Ja, also.
Alle anderen
Länder. Ja.
Das ist eine eigene Welt. Eine Welt, wo diesmal mir eigentlich nicht wollte, dass du reinkommst. Sie hätte nämlich also davon abgeraten, Fußballerin zu werden. Wie war das genau gewesen? Man hat einfach nicht wollen, man hat Alex schon erlebt und nachher gewusst, hey, nein, nicht Andrea, bitte auch noch.
Also, weißt du, nicht alle sind weiblicher
Form. Ja, wirklich. Sie haben gedacht, nein, jetzt wird nochmal leider genau gleich. Nein, ich glaube, grundsätzlich ist schon so gewesen, dass meine Mami sich mega gefreut hat, dass es ein Mädchen gibt. Dann bin ich auf die Welt gekommen. Und dann hat sie sich nicht mehr gefreut. Nein, dann ist halt, ja, ich bin bis zu meinem, keine Ahnung, 14. oder 13. Lebensjahr wie ein Bub gesehen. Also, ich hatte halt die gleichen Hobbys gehabt wie meine Freunde. Durch das hatte ich auch einfach Kollegen gehabt. Aber das Problem, was Mami hatte, war überhaupt nicht das gesehen. Also, überhaupt nicht. Aber eher, dass sie halt gedacht hat, ja, was ist, wenn sie 4-mal, 5-mal in der Woche shooten, ins Training geht, so einen Aufwand betreibt und mit 15 merkt sie, hey, ich will das gar nicht mehr und ich habe das vielleicht immer nur gemacht, weil ich einfach nichts anderes kennt habe. Weil es ist natürlich schon so gewesen, dass im Garten geshootet wurde, im Fernsehen ist Fußball gelaufen, eben, wie vorher gesagt, wir sind dann alle Matches immer gegangen vom Alex, egal wo sie gesehen sind, in den Sommerferien, nachher sind wir auch in Rennen gesehen und hat sich halt immer um Fußball gedreht. Und ich glaube, sie wollten mich eher davor schützen, dass ich einfach das Gefühl habe, das muss mein Interesse sein. Und irgendwann merken, hey, ich finde es echt gar nicht so toll, aber jetzt habe ich nichts. Und dann, ja, also wieso sie mich gezwungen hat zum Klavierspielen, kann ich euch auch nicht erklären. Das wirf ihr heute noch vor.
Also kannst du nicht spielen, Klavier?
Doch, ich kann dir nachher etwas vorspielen.
Gerne.
Oh, jetzt habe ich etwas gesagt. Nein, also ich würde sagen, es ist okay, dass ich dann beim Fußball geblieben bin. Ja, Tennis habe ich noch nebenbei gespielt und das ist etwas, was ich auf jetzt mega gerne noch mache. Aber
cool.
Grausam talentiert bin ich, glaube ich,
auch nicht. Kiko, bei dir war es noch etwas extremer gewesen.
Ja.
Dir haben es auch nicht wollen, dass du Fußball spielst.
Ja, was soll ich sagen? Es waren zwei vor mir, die den gleichen Weg gemacht haben. Ich hatte keine andere Option. Also ich hatte schon andere Optionen gehabt, aber es war halt mega schwierig gewesen, irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen, weil, also erstens, für mich der Fußball ist auch immer so präsent gewesen. In unserem Quartier, weisst, alle shootet und es ist so präsent. Und dann hast du zwei Brüder, ältere Brüder, die recht früh eben zu Zürich und zu GC gehen. Und dann irgendwann habe ich mir sie als Vorbilder genommen und bin eigentlich den gleichen Weg gegangen. Obwohl es eben bei mir auch ein bisschen länger gebraucht hat, bis ich in die U15 von Winterthur wechseln konnte. Und nachher, der Weg ist ja dann easy rasant gegangen und dann bin ich auf einmal Profi geworden, weißt. Aber ja, meine Mami hat auch nicht wollen, dass ich Fußballer wird. Sie hat auch gesagt, konzentriere dich auf die Schule. Und
vielleicht hat sie auch einfach gesehen, wie du an den Ball kickst und sie hat sich aber nicht zuschaut.
Das kennt man aus wie vorher.
Schnell, warte.
Das sieht anders aus als bei den anderen zwei. Nein,
das würde ich nicht sagen. Nein, aber sie hat einfach, ich glaube, sie hat einfach wollen, dass ich den schulischen Weg gehe oder was auch immer. Aber schlussendlich, ja, was willst du einem jungen Bub sagen, weißt du, so, wenn Fußball so präsent ist, so, ich glaube, ist mega schwierig und dann irgendwann hat sie es einfach akzeptiert, glaube ich. Oder alle, also mein Vater auch. Deswegen, voll easy.
Ich glaube eben, sobald man ja auch merkt, dass es einfach etwas ist, was man gerne macht, kommt ja kein älterer Teil auf die Idee, einfach sagen, mach's nicht.
Ja,
also,
genau.
Wenn sie sehen, dass du es wirklich gerne machst und nicht einfach machst, weil du das Gefühl hast, du musst.
Genau. Die Freude, wo wir ihr gegeben haben, weißt, wenn wir dann können shooten und du auch mit deinen Brüdern, das gibt den Eltern wahrscheinlich alles und dann sagen sie, hey, schau, wir unterstützen dich und fertig ist. Und so muss es ja eigentlich auch sein, weißt. Unterstützung muss da sein, damit du dann auch irgendwo durch den Weg kannst machen.
Top. Lass uns noch schnell über die aktuelle Situation, würde ich gerne im Frauenfußball noch mit dir reden. Andrea, du bist Partnermanagerin beim FC Basel. Das ist im Moment eine Funktion, die sowohl für die Männer als auch für den Frauenfußball zuständig ist. Mhm. Aber der Frauenfußball ist etwas, wo man pushen will, wo man auch beim FC Basel sieht. Das ist etwas, das vorwärts gehen mit all diesen Sachen, die gemacht werden. Was ist denn aus deiner Sicht im Moment das grösste Problem, was der Frauenfußball anbelangt? Klar, Gelder, TV-Übertragung, Vermarktung, wo muss man ansetzen?
Sau schwierig, um das jetzt einfach so kurz zu beantworten. Ich glaube, für das ja, könnten wir zwei Stunden darüber reden. Mm-hmm. Aber so ein bisschen mein Ansatz ist eigentlich, je mehr Bekanntheit dass es bekommt, die ganze Sportart und Spielerinnen und je mehr Leute auch einmal gesehen, hey, es ist cool, weil jeder, der ein Match geschaut hat, jede, den ich mal mitgenommen habe, oder wo mir erzählt sind, im Stadion gesehen, kann ein Match schauen, da hörst du eigentlich mittlerweile selten ein Scheissmatch gesehen. Also, du hörst immer das Positive und die Leute sind begeisterungsfähig. Die Leute sind mittlerweile auch so weit, dass sie sich können einlaufen können, Frauenfußball. Das war früher auch noch anders gesehen. Also, es war so ein bisschen, was eine Frau, die shootet. Und mittlerweile, ja, ist es normal, weil es einfach gesellschaftlich verbreitet ist. Und ich glaube, dort sind wir schon auf einem mega guten Weg. Und wenn wir das können einfach pushen, dass immer mehr Leute kommen und mit so ein bisschen Rahmenbedingungen attraktiver macht, dass auch wirklich Leute kommen. Also wenn irgendwie, ich sage jetzt, Matchzeiten als Beispiel, das ist etwas für mich, was ich nicht kann verstehen kann. Wie man die zum Teil hat können so ansetzen können, dass einfach kein Mensch kommt schauen kann, weil man zu dieser Zeit kein Match schauen kann, als Beispiel. Ich glaube, dort ist mal das, wo man unmittelbar kann verändern und kann ansetzen kann. Dann ist es auch mega cool, dass sich immer mehr Leute äußern. Sagen das jetzt Männer, Frauen, was auch immer. Also einfach egal Funktion, egal Herkunft, egal welcher Beruf. Hörst immer mehr, die sich über den Sport generell äußern, also zu sportlichen Themen, finde ich jetzt. Und dann ist es eben auch sportartenübergreifend, oder? Weil die Thematiken, die wir haben oder die uns beschäftigen, sind ja in anderen Sportarten schlussendlich eigentlich die gleichen, einfach in einem anderen Setup, andere Form. Und ich glaube, das ist wie mit allem, je mehr darüber geredet wird, desto mehr Bekanntheit hat es und desto mehr kann es nachher bewirken. Und dann sind es natürlich schon ganz viele strukturelle Geschichten, wo du direkt nicht einen Einfluss hast. Aber ich eben auch glaube, dass je mehr Diskussionen stattfinden, je mehr interessante Gespräche, desto mehr kannst du auch an den strukturellen Sachen dann arbeiten. Und du hast angesprochen, eben die Gelder sind, natürlich spielt das eine Rolle. Also, jetzt eben wir beim FCB probieren hier auch, so eine Vorreiterrolle, zu übernehmen und über Partnerschaften das Ganze zu pushen. Und logisch, das hat einen Input. Das hat vor allem jetzt bei den Frauen einen riesen Input, weil du mit wenig Geld schon sehr, sehr viel kannst machen und sehr viel kannst bewirken.
Sind die Schweizer Unternehmen parat, um so Partnerschaften eingehen, was Frauenfußball angeht? Ist man da parat, zum Geld zu zahlen?
Ich würde nicht sagen per se nein, ich würde aber auch nicht sagen per se ja. Also bereit, ja, aber es ist genauso individuell wie wahrscheinlich mit jensten Themen, wo eine Aktualität genießen. Also es gibt Unternehmen, wo ich nach 5 Minuten merke, ja, schwierig. Die haben jetzt noch nicht so viel mitbekommen von diesem Thema und glauben auch nicht ans Potenzial. Dann hast du Firmen, wo du merkst, okay, sie wissen, dass das Themen, also ich meine, wenn jetzt wir gehen eben vor allem mit Themen auf die Partner zu und wenn sie mit dem ins Boot holen und gemeinsam Geschichten erzählen und dann, wenn du jetzt Diversität, Empowerment reinnimmst, dann ist es eine grosse Zahl an Firmen. Also ich sage jetzt mal, von 10 Firmen sind das 9, die sich zumindest mal damit befasst haben. Und das, die Offenheit, ja, die merkst du mega. Aber du hast auch immer wieder eben die 1, 2, die finden, hey, cool, redet ihr über das und cool, pushen das. Aber ja, wir brauchen es jetzt eigentlich nicht oder wir sehen keinen Mehrwert. Aber das ist ja auch okay. Also, das hast du immer. Mhm. Ja.
Ich finde es schon spannend, ja, dass das, eben, du sagst, also ich habe das Gefühl, also ich höre raus, dass es immer noch schwierig ist, also auf gewisse Partner drauf, also weißt du, so mit ihnen reden über den Frauenfußball, weil sie eben erstens nicht so viel wissen und so ein bisschen wie Angst haben, dass es, oder sich die Frage stellt, lohnt es sich überhaupt, weißt du?
Die Frage auf jeden Fall, das lohnt sich ja. Die Frage ist mega da. Was aber auch schön ist, du hast die Angst angesprochen, vielleicht profitbezogen, hat man das vielleicht noch ein bisschen, obwohl es da kannst du eigentlich sehr faktisch widerlegen. Also du hast mega viele grosse Brands, die Werbung machen mit den Frauen und das funktioniert super. Also jede Brand, die eigentlich eine grosse Werbung lanciert hat, eine Werbekampagne hat durch das Erfolg können erzielen. Ich glaube auch das meistverkaufte, zum Beispiel Nike-Liebli, ich weiss nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, ist das USA-Liebli.
Ja, genau.
Also schon nur mit so Argument kannst du relativ einfach das eigentlich widerlegen. Also es hat einen Impact nachher. Und die Offenheit, das wollte ich noch darauf eingehen, die ist mega da. Also, und das ist auch, weil oftmals, wenn du mit den Partnern redest, merkst, dass in ihrem Umfeld selber schon Mädchen schauten. Und das macht natürlich etwas aus, oder? Wenn ich jetzt, sag ich mal, vor 10 Jahren gegangen wäre, und gesagt hat, ja, Frauenfußball, und dann denke ich, ja, ich habe mal eine kennt vor 30 Jahren, das ist die einzige, die geschootet hat. Und heute gehst du an und sagst, ja, meine Tochter spielt und ja, die beste Kollegin von meiner Tochter spielt auch. Und dann hast du eine ganz andere Grundlage für so ein Gespräch. Weil es ist halt schlussendlich, ob Frau oder Mann, es ist immer auch eine emotionale Geschichte, oder der Fußball, der Sport allgemein.
Sehr emotionale Geschichte, aber am Schluss muss man auch sagen, eine, wo man sich, also auch bei den Männern immer die Frage stellt, oder? Ist die Kundin oder der Kunde bereit dafür zu zahlen? Weil am Schluss ist eigentlich das im Moment noch in der Schweiz auf jeden Fall die sehr grosse Differenz. Mhm. Während bei den Männern die Leute 40, 50, 60 Stutz zahlen, ist bei den Frauen eher, oder sagen wir mal, gerade was Zuschauer angeht, Privatisierung von TV-Geldern und so weiter, sind es Welten. Und ich glaube, das unterscheidet es am Schluss auch noch, oder? Wie fest ist das Publikum bereit zum Zahlen?
Ich glaube, da dürfen wir auch noch nicht gerade den aktuellen Stand sehen, sondern muss auch so ein bisschen die Entwicklung sehen. Weil vor ganz kurzer Zeit, sag ich jetzt mal, also du kannst Monate nehmen, hätte ich jetzt gesagt, fast gar nicht bereit.
Aber wir können Monate nehmen, oder?
Genau, du musst nicht in Jahr rechnen, sondern du kannst im Monat rechnen oder im Monat reden. Oder sogar in Wochen zum Teil. Und wenn du jetzt die grossen Stadien siehst oder die letzten Spiele, wo man zum Teil von, also du redest von Zuschauerzahlen von 30 bis 90.000, wo jetzt nicht einfach ein Match pro Jahr ist, sondern sobald eine Bundesliga-Mannschaft im Stadion spielt, dann redest du von 30.000, Champions League-Finale redest du von 80.000, 90.000. Also, du kannst ja gar nicht sagen, weißt du, blöd, dann würdest du sagen, ja, die Leute sind nicht bereit dazu zu zahlen. Die sind bereit. Man muss einfach, je öfter es passiert, das ist wie mit allem, je mehr es passiert, je normaler das es wird, je mehr es sich umspricht, desto grösser ist nachher die Wahrscheinlichkeit, dass dass immer +1, +1, +1 bereit ist zum Zahlen. Mm-hmm. Und schlussendlich, ja, läuft es auch auf das raus. Also, das wird notwendig sein, um den Sport langfristig können zu pushen. Dass du Zuschauer hast, die dafür zahlen und die dafür sich auch begeistern lassen. Ich glaube, es braucht beides.
Aussicht auf die Euro 25, oder? Richtig. Kurz, schnell, gerade die erste Reaktion, wenn du hörst, dass eben anscheinend wenig Geld vom Bundesrat freigegeben wird. Was ist so gerade so das Erste von dir?
Also direkt? Die erste Reaktion ist, dass du Glück hast, dass du das richtige Ja sagst. Und schon wäre ich rausgelaufen. Nein, alles gut. Ja, natürlich mega enttäuschend. Also, du hast ein Heimturnier in der Schweiz, du kannst eine riesen Euphorie empfachen. Eben, wir haben es vorher besprochen, man hat schon gesehen, dass die Leute bereit sind dazu. Also weißt du, wenn sie die letzten 3 grossen Turniere hättest können sagen, ja, es interessiert niemand und die Stadien kriegst du nicht voll, könnte ich es ja noch halbwegs verstehen, aber du hast genau das Gegenteil. Also du siehst, es ist eine riesen Euphorie um, die Leute sind parat für das und jetzt hast du die Möglichkeit, das voranzutreiben und auch zu nutzen. Also ich meine, du kannst es auch nutzen, oder? Das ist schlussendlich auch ein Zweck, ein touristischer Zweck. Es hat einen Zweck, dass du mehr, sag jetzt mal, Kinder schlussendlich auch zum Sport bringst. Es gibt immer wieder so Studien, die Auswertungen, die zeigen, dass nach einem grossen Turnier hast du viel mehr Mannschaften, die gegründet werden. Und also eben, du hast den sozialen Aspekt während dem Turnier und nach dem Turnier. Du hast einen touristischen Aspekt, du hast einen wirtschaftlichen. Ich finde, du hast eigentlich alles und darum ist es mega enttäuschend, weil es mir einfach nicht einleuchtet, wieso nicht. Also ich verstand das Argument nicht, wieso es nicht noch mehr gepusht werden kann und vor allem nicht, nicht so, wie es eigentlich so einem Turnier gerecht wird. Und dann ist es ja auch so, dass man sich entschieden hat, dass das Turnier in der Schweiz stattfindet. Und ich finde, wenn man sich für etwas entscheidet, begrüße ich es immer sehr, wenn man dann auch den Weg dementsprechend mit Energie geht. Und Energie ist in der Form nachher die Umsetzung, aber halt auch das Finanzielle.
Hast du noch etwas?
Ist gut.
Kurz deine Meinung?
Zum Politischen?
Ja.
Ich glaube, es ist wie nicht, also eben das, was Andrea auch schon angesprochen hat, ich glaube, es ist wie im Moment, das ist ein politisches Thema, aber im Großen und Ganzen ist es wie noch zu wenig zum Politischen. Ich glaube, es sind andere Sachen, wo man jetzt gerade muss pushen, oder? Angesprochen auf das. Klar, es ist ernüchternd, aber ich glaube, es ist im Moment vor allem die Öffentlichkeit, wo da eine Rolle hat, wo da auch in einer Art Pflicht steht, oder? Wenn man etwas pushen will, dann liegt es vor allem an den Leuten draussen, dass man das macht. Dann liegt es auch an den Frauen draussen, dass man Frauenmatch geht schauen, was gemacht wird, aber nicht in einem Ausmaß, wo man kann sagen, steht die Pumpe voll. Ich glaube, im Moment stehen wir alle in der Pflicht, dass die Heim-EM zu einem riesen Erfolg wird. Was man nachher politisch machen kann, klar ist eine Enttäuschung, aber das wäre wie dann der nächste Schritt. Im Moment sind es eigentlich alle Leute, die etwas dazu beitragen können. Hast du noch etwas sagen?
Nein, Herr, ist gut. Nein, ist gut. Pushen wir die EM für die Frauen. Wäre es die erste EM von der Frauen in der Schweiz?
Mhm. Ja.
So ein erstes grosses Turnier von der Frau. Und sie pushen sich nicht.
Jetzt musst du. Dann musst du.
Pushen. Kick-off, du siehst. Push das Zeug.
Ein Projekt, wo noch viel Luft gegen oben hat, die Entwicklung, die wir werden weiter beobachten.
Auf jeden Fall.
Mit Spannung beobachten. Mhm. Sehr spannendes Gespräch, das wir hier hatten. Merci vielmals, Andrea, für deinen Besuch.
Ja, danke euch.
Sehr nett gewesen.
Ja, ich habe aber ein bisschen gemerkt, so Basel-Zürich, so ein bisschen Stichelein.
Ja, schon ein bisschen. Ein bisschen Kampf um mich gesehen.
In aller Professionalität hat man die Spannung gespürt.
Jetzt lache ich noch, bin froh, kann ich nachher dann rausgehen.
Ich hoffe, du kommst in den Stau.
Nein, wir müssen erst noch ein Foto machen.
Alles harmonisch.
Alles harmonisch.
Danke vielmals, super gewesen.
Cool. Danke euch vielmals, dass ihr zugelassen habt.
Yes.
Ich würde sagen...
Wollen wir noch schnell kurz einen Teaser machen, oder wenn wir es...
Mach du, was du willst.
Also, the next guest will be eine Frauenfußballerin.
Muy bien.
Yes.
Ich habe gesagt, wir bleiben dran. Es ist nicht leere Versprechen. Ja, wir machen es. Wir können es all in. Wirklich. Darum bleiben dran, yes. Wenn es wieder heisst...
Kick off.